NDR Info. Themen des Tages.
Frankreich ruft zum Ukraine-Gipfel, die USA fehlen. Dafür bedrohen neue US-Strafzölle in wenigen Tagen die europäische Autoindustrie. Und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt ihre Syrien-Reise ab wegen Anschlagsplänen. Das sind die Themen des Tages heute an diesem 27. März. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Ja, Europa sucht weiterhin nach einer Antwort auf Trumps Russlandspolitik. Und so ist heute die Koalition der Willigen zusammengekommen. Der französische Präsident Macron hatte 31 Länder nach Paris eingeladen zu einem außerordentlichen Ukraine-Gipfel. Neben zahlreichen europäischen Staatschefs kam der türkische Vizepräsident, kamen Botschafter aus Australien und Kanada, aber die USA fehlten, die aktuell ja in Saudi-Arabien mit Russland und der Ukraine in getrennten Gesprächen verhandeln. Unser Korrespondent Kai Rienecker in Paris hat diesen Ukraine-Gipfel für uns beobachtet, ist jetzt zugeschaltet. Was sind denn für die Ukraine so die wichtigsten Zusagen von diesem Treffen? Wo war man sich einig?
Also einig waren sich alle darin, dass man jetzt die Sanktionen gegenüber Russland auf keinen Fall lockern sollte. Im Rahmen der Waffenstillstandsverhandlungen war ja auch das Schwarze Meer in den Fokus gerückt. Und da ging es ja dann auch wieder von russischer Seite darum, dass man nicht einfach so die Kampfhandlung im Hinblick auf die Schifffahrt einstellen wollte, sondern erstmal verlangte, dass da noch Sanktionen zurückgenommen werden sollten. Also das kam hier unisono von allen. Da würden keinerlei Sanktionen jetzt zurückgenommen werden. Ganz im Gegenteil, man sei insgesamt immer noch sehr skeptisch, was die russische Teilnahme an den Friedensverhandlungen angeht. Also irgendwelche kleinen Zugeständnisse würden nichts nützen. Da müsse ein richtiger Waffenstillstand her. Und das kam also wirklich auch vom Frankreichs Präsident Macron, von Bundeskanzler Scholz oder auch vom britischen Premier Starmer, dass man Russland da im Moment keinen Zentimeter über den Weg traut.
Zwei wichtige Namen sind genannt, Macron und der britische Premier Starmer. Die wollten ja eigentlich ein ganzes Paket schnüren mit Geld, mit Sicherheitsgarantien, einer möglichen Friedenstruppe für den Fall einer Waffenruhe. Macron und Starmer wollen bald Einheiten ihrer Länder in die Ukraine schicken. Wie ist da der Stand nach diesem Treffen?
Ja, da muss man genau unterscheiden. Es ging eigentlich immer um zwei unterschiedliche Dinge. Das eine war zu gucken, wie muss das ukrainische Militär auch in der Zukunft aufgestellt sein. Dazu kündigte Präsident Macron an, dass jetzt eine erste Mission von Militärberatern im Auftrag der Generalstäbe nach Kiew geschickt werden soll, um das mal auszuloten. Und dann gab es immer noch eine andere Sache, nämlich erst dann, wenn es einen Waffenstillstand gibt, dann sollen nochmal richtig Truppenteile in die Ukraine gehen, nicht an der Front, sondern im Hinterland bestimmte strategische Positionen absichern. Eigentlich waren das zwei getrennte Punkte, aber Macron hat heute in der Pressekonferenz selbst dafür gesorgt, dass er so ein bisschen dargestellt hätte, als wenn diese erste Mission die zweite Mission jetzt schon vorbereiten würde. Und das wird natürlich gerade auch den russischen Präsidenten Putin jetzt wieder ein bisschen reizen.
Wie hat sich denn da der, muss ja sagen, geschäftsführende Bundeskanzler, wie hat sich da Olaf Scholz positioniert?
Ja, ganz interessant. Bisher gab es ja immer ganz klare Absagen aus Deutschland. Jetzt gab es so eine Formulierung von ihm wie, das sei ja jetzt noch gar nicht die Zeit, über eine mögliche Entsendung von Bundeswehrsoldaten als Teil europäischer Bodentruppen nachzudenken. Also verfrüht, kein grundsätzliches Dementi. Aber die Position ist bei ihm ganz klar und auch bei einigen anderen. Es gab da nämlich keine Einheit bei dem Ukraine-Gipfel, dass man jetzt erstmal abwarten will, dass es einen Waffenstillstand und dann bestenfalls auch noch ein Friedensabkommen gibt, bevor man darüber nachdenkt, da irgendwelche Truppen hinzuschicken.
Wie schaut man eigentlich von diesem Treffen in Paris auf die Gespräche der USA mit Russland?
Ja, man schaut sozusagen vom Pariser Katzentisch auf die Gespräche in Saudi-Arabien. Das ist natürlich jetzt auch immer eine Art und Weise, diese Treffen mit vielen Teilnehmern dafür zu sorgen, dass man wahrgenommen wird, auch wenn man nicht direkt am Verhandlungstisch sitzt. Und Präsident Macron hat auch erklärt, dass er sich da ganz eng mit dem amerikanischen Präsidenten Trump abstimmt und sowohl vor dem Ukraine-Gipfel als auch direkt nach sich mit ihm austauscht. Also indirekt sind die Europäer dann doch mit dabei.
Soweit aus Paris. Unser Korrespondent Kai Rienecker, vielen Dank. Mit ersten Informationen nach dem Ukraine-Gipfel in Frankreich. Dort hat sich die, wie es heißt, Koalition der Willigen getroffen, also 31 Staaten ohne die USA. Aber dort sind die Staatschefs also auch der Meinung, Putin zeige weiterhin kein wirkliches Interesse an einer Waffenruhe oder gar Frieden. Im Gegenteil, die Bedrohung durch Russland nimmt zu. Davor warnen aktuell die westlichen Geheimdienste, auch der Bundesnachrichtendienst und die Bundeswehr. Die warnen so deutlich wie selten zuvor vor der Gefahr eines russischen Angriffs auf NATO-Territorium. Weshalb diese Alarmstimmung? Journalisten vom NDR gemeinsam mit WDR und SZ konnten die Lageanalysen verschiedener Geheimdienste auswerten. Andreas Braun.
Ja, das Innenministerium, das spricht von einer konkreten Terrorwarnung, nennt aber keine weiteren Details.
Da gehen wir gleich. Hier kommt Andreas Braun.
Der General wählte seine Worte sehr überlegt. Ob der Westen nach einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine durchatmen könne, wollte Sandra Maischberger in ihrer ARD-Talksendung in der vergangenen Woche vom Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, wissen. Die Antwort war ungewöhnlich deutlich.
Ich glaube, man kann nicht durchatmen, weil das, was Putin auch jetzt über die letzten Jahre immer wieder sehr deutlich gemacht hat, dass es ihm auch, aber nicht nur um die Ukraine geht.
Russland rüste weiter auf, erklärte Breuer, habe die Anzahl seiner Soldaten im Vergleich zur Vorkriegszeit verdoppelt. Seine Militärstruktur sei klar gegen den Westen ausgerichtet, das könne man sehen.
Die Beendigung des Ukraine-Krieges, so sehr wie sie uns alle wünschen und so sehr auch jeder daran arbeitet und arbeiten muss, sie wird nicht dazu führen, dass wir wieder Frieden auf dem europäischen Kontinent haben, sondern wir müssen uns anders aufstellen.
Und eben genau auf die Bedrohung durch Russland achten. Immer deutlicher warnen insbesondere Bundeswehrvertreter vor einer anhaltenden Bedrohung für den Frieden in Europa durch Russland. Dahinter steht nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung eine neue Lagebewertung des Bundesnachrichtendienstes BND und der Bundeswehr. Sie ist wenige Wochen alt. Russland, so heißt es darin, sehe sich in einem Systemkonflikt mit dem Westen und sei bereit, seine imperialistischen Ziele mit militärischer Gewalt umzusetzen, und zwar über die Ukraine hinaus. Generalinspektor Breuer sagte in Maischberger zu Putins möglicher Strategie:
Das Hineintragen einer solchen Auseinandersetzung aus dem Land, aus dem eigenen Land heraus in Richtung Westen, sichert ihm seine Macht in Russland.
Auch wenn derzeit keine Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende russische Konfrontation mit der NATO vorliegen würden, so die Lagebewertung, schaffe Russland bis Ende der Dekade wohl alle Voraussetzungen, einen großmaßstäblichen konventionellen Krieg führen zu können. Schon im vergangenen November warnte BND-Präsident Bruno Kahl, seine Behörde sehe die realistische Gefahr eines russischen Angriffs auf einen NATO-Staat schon in wenigen Jahren. Hochrangige Militärs in Moskau, so warnte der Geheimdienstchef, hätten Zweifel am Bündnisfall. Somit steige das Risiko, dass Russland diesen Fall testen wolle, etwa mit einem begrenzten Angriff im Baltikum.
Wir hoffen sehr, dass das nicht stimmt und dass wir nicht in die Verlegenheit kommen, dass es getestet wird. Aber dass es Russland will, uns testen, die Einheit des Westens auf die Probe zu stellen. Davon müssen wir ausgehen,
sagte Kahl unlängst im Interview mit der Deutschen Welle. Besonders besorgniserregend im gemeinsamen Lagebild von BND und Bundeswehr: Die hohen Verluste an Personal und Material in der Ukraine könne Russland nicht nur ausgleichen, sondern könne sogar noch die Aufrüstung vorantreiben. Durch die Kriegswirtschaft würde mehr produziert, als für den Krieg gegen die Ukraine benötigt werde. Wladimir Putin habe zudem bis 2026 angeordnet, bis zu 1,5 Millionen weitere Soldaten zu rekrutieren.
Ein frühes Kriegsende in der Ukraine befähigt die Russen, ihre Energie dort einzusetzen, wo sie eigentlich haben wollen, nämlich gegen Europa,
warnte Bruno Kahl im Gespräch mit der Deutschen Welle. Die ungewöhnlich scharfe Analyse des BND dürfte auch eine Lehre aus vergangenen Einschätzungen sein. Als Russland im Winter 2021 Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren ließ, glaubten auch im BND längst nicht alle daran, dass Putin tatsächlich einen Einmarsch wagen würde. Dabei waren die Anzeichen damals ziemlich eindeutig. Die US-Geheimdienste etwa warnten, es würden bereits Blutkonserven bereitgestellt, zudem wurde ein Gesetz in Russland geändert, dass es erlaubte, Massengräber für im Krieg Gefallene anzulegen. Niemand brauche das für eine Übung.
Soweit Andreas Braun zu den Recherchen von NDR, WDR und SZ. Die Journalisten konnten die Lageanalysen verschiedener Geheimdienste auswerten, wie groß man die Bedrohung durch Russland einschätzt. Nancy Faeser musste heute wegen einer Anschlagswarnung ihre Damaskusreise abbrechen. Die Bundesinnenministerin und ihr österreichischer Amtskollege wollten heute eigentlich nach Syrien, wollten dort mit der Übergangsregierung sprechen, sich mit Vertretern von UN-Hilfsorganisationen treffen. Diese Reise war unter hohen Sicherheitsvorkehrungen geplant und, wie es dann auch üblich ist, sie war nicht öffentlich angekündigt. Aber wegen, Zitat, konkreter Warnhinweise der deutschen Sicherheitsbehörden auf eine terroristische Bedrohung endete die Reise für Faeser heute Vormittag in Jordanien. Darüber konnte ich mit unserem Korrespondenten für die Region sprechen, mit Moritz Behrendt. Es wurde ja von geplanten Anschlägen gewarnt. Was ist über die konkrete Gefährdung bekannt?
Ja, das Innenministerium, das spricht von einer konkreten Terrorwarnung, nennt aber keine weiteren Details. Unseren Informationen zufolge hat der Bundesnachrichtendienst, haben aber auch andere westliche Geheimdienste vor wirklich sehr konkreten Anschlagsplänen in der Stadt Damaskus gewarnt. Möglicherweise heute, möglicherweise in den nächsten Tagen. Das ist nicht so ganz eindeutig. Und auch da nochmal, möglicherweise könnten westliche Delegationen Ziel solcher Anschläge gewesen sein. Deswegen hat das Innenministerium auf diese Reise letztlich verzichtet und Ministerin Faeser ist länger in Jordanien geblieben. Aber das sind sozusagen die Details, die soweit bekannt sind.
Und von wem ging diese Bedrohung aus?
Auch da gibt es kein ganz klares Bild. Es gibt zwei mögliche Szenarien, über die auch die Geheimdienste nachdenken. Das ist zum einen, dass es Menschen waren, bewaffnete Gruppen, die dem alten Assad-Regime loyal gegenüberstehen, vor allem in den Küstengebieten Syriens, haben die sich in den letzten Wochen auch Gefechte geleistet mit den Sicherheitskräften des Regimes, wobei es dann dort nachher zu Massakern an den Angehörigen der Glaubensgruppe der Alawiten gegeben ist. Das heißt, dort ist die Unzufriedenheit mit dem Regime oder mit der Regierung in Damaskus sehr groß. Es gibt aber auch noch ein anderes Szenario, das wäre nämlich, dass dschihadistische Gruppen in Syrien diese Anschläge geplant haben könnten. In Syrien ist der IS weiterhin mit Schläferzellen, also die Terrororganisation IS, weiterhin mit Schläferzellen aktiv, aber auch andere dschihadistische Gruppen. Und ein Riesenproblem im Land ist, nach 13 Jahren Krieg haben sehr viele verschiedene Gruppen Waffen und sind auch darin geübt, Anschläge zu verüben.
Wir sind in einer Umbruchssituation. Es gibt eine Übergangsregierung in Syrien. Wenn man jetzt von zwei möglichen Bedrohungsszenarien ausgeht, Assad-Anhänger oder eben auch Dschihadisten, was für ein politisches Ziel haben diese Gruppen?
Na, das würde sich natürlich komplett unterscheiden, ob es Assad-Anhänger sind, die sich möglicherweise eine säkularere Herrschaft in Syrien wünschen, möglicherweise sogar eine Rückkehr von Assad aus dem Exil in Syrien, wobei sich das eine ganz, ganz große Mehrheit der Syrer sicherlich nicht wünscht und nicht vorstellen kann. Für die Dschihadisten, da geht es eher darum, dass die Regierung, die ja jetzt auch aus Islamisten besteht, ihnen zu offen ist gegenüber dem Westen und sie sich ein noch härteres Durchgreifen möglicherweise gegen Minderheiten und auch gegen liberale Freiheiten vorstellen könnten. Das gemeinsame Ziel wäre, diese Regierung, die aktuell im Übergang im Amt ist, zu destabilisieren, zu zeigen, ihr habt die Kontrolle nicht über Syrien und auch nicht mehr über die Hauptstadt Damaskus, die in den letzten Wochen im Vergleich zu anderen Landesteilen ja noch als ziemlich sicher galt.
Im Mittelpunkt der Reise von Faeser sollten Sicherheitsfragen und auch die Aussicht auf eine Rückkehr von syrischen Geflüchteten in ihre Heimat stehen. Immerhin wurde die deutsche Botschaft da auch wieder eröffnet. Aber was bedeutet das jetzt alles genau auch für diese Diskussion, dass Syrer aus Deutschland wieder zurück in ihre Heimat sollen?
Ja, es entbehrt schon nicht einer gewissen Ironie, dass die Innenministerin über die Rückkehr von Syrern aus Deutschland nach Syrien und über mögliche sichere Wege der Rückkehr spricht und dann selbst aus Sicherheitsgründen nicht ins Land reisen kann. Das ist deutlich geworden. Aktuell ist Syrien nicht sicher. Sie hat aber auch gesagt, ihre geplanten Gespräche mit der syrischen Übergangsregierung, die sind nicht aufgehoben, die sind nur aufgeschoben. Diese Reise soll später noch wiederholt werden. Ob das Nancy Faeser noch als Innenministerin machen kann, das ist natürlich ungewiss, während der aktuellen Koalitionsgespräche in Deutschland. Aber es geht da ja um zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist eine mögliche Rückkehr auf Probe, dass Syrer für kurze Zeit in ihr Heimatland zurückreisen können, feststellen können, sind Bedingungen für eine Rückkehr gegeben, ohne dabei ihren Schutzstatus, ihren Aufenthaltsstatus in Deutschland zu verlieren. Und das Zweite, was Faeser immer wieder sehr betont und auch ihr österreichischer Amtskollege Kahner, der mit ihr gereist war nach Jordanien und gereist wäre nach Damaskus, das ist die Rückführung von Straftätern mit syrischer Staatsbürgerschaft und von Gefährdern. Also das soll weiterhin vorangetrieben werden, auch wenn der aktuelle Vorfall wirklich zeigt, die Lage in Syrien ist fragil und nicht sicher.
Soweit unser Korrespondent Moritz Behrendt über den Abbruch der Syrienreise heute von Bundesinnenministerin Faeser, nachdem es da Hinweise auf einen geplanten Anschlag gab. Das ist der Beginn des Befreiungstages in Amerika, so erklärte es Donald Trump. Viel zu lange hätten andere Länder die USA als ihr Sparschwein missbraucht, sagte er, das Land bestohlen, aber damit sei jetzt Schluss, so der US-Präsident. Trump macht also seine Drohung wahr. Die USA wollen künftig 25% zusätzliche Zölle auf alle Autos erheben, die nicht in den USA gefertigt werden. Die ersten Reaktionen der deutschen Wirtschaft zeigen vor allem eine immense Besorgnis. Wir fragen auch gleich nach, wie hart kann das die eh schon gebeutelte Autoindustrie treffen? Vorher Thomas Spickhofen mit Reaktionen aus der EU, aus Brüssel auf Trumps Autozölle.
Das sind ganz schlechte Neuigkeiten, die wir da aus Washington bekommen.
This is very bad news.
sagt Teresa Ribera, Vizepräsidentin der EU-Kommission. Wir bedauern, dass die amerikanische Regierung sich gegen einen global funktionierenden Markt stellt. Das ist schlecht für die Verbraucher, schlecht für die Industrie. Über die Tatsache neuer Zölle ist man in Brüssel nicht wirklich überrascht, allenfalls über den Zeitpunkt. Eine reine Willkürmaßnahme sei das, findet Bernd Lange von der SPD, Vorsitzender des mächtigen Handelsausschusses.
Das ist nicht akzeptabel. So kann man nicht mit Partnern umgehen, die jahrzehntelang gemeinsam gearbeitet haben.
Von einer volkswirtschaftlichen Geisterfahrt des amerikanischen Präsidenten spricht Daniel Caspari, Chef der deutschen Unionsabgeordneten im Europaparlament. Besonders ärgerlich sei das angesichts des zunehmenden Wettbewerbs mit China.
Das heißt, statt gemeinsam transatlantisch unsere Volkswirtschaften effizienter, wettbewerbsfähiger, stabiler aufzustellen, zerschlägt der amerikanische Präsident jetzt die transatlantischen Handelsbeziehungen massiv.
Schon vor 2 Wochen hatte Trump Zölle für die Einfuhr von Stahl und Aluminium verhängt. Auch da waren es 25%, auch da gültig weltweit. Aber angesichts des relativ geringen Exportvolumens aus Europa waren die Folgen ebenfalls relativ gering. Das dürfte nun bei den Autos anders sein. Die USA gehören zu den wichtigsten Absatzmärkten für die europäische Automobilproduktion. Mehr als ein Fünftel der Exporte geht dorthin. Im vergangenen Jahr war das ein Gesamtwert von fast 40 Milliarden Euro. Der US-Zollkrieg beginne die EU dort zu treffen, wo es wirklich wehtue, heißt es bei Experten. Wir müssen jetzt sehen, wie sie es genau machen wollen, sagt Vizekommissionspräsidentin Ribera, und wir werden ganz sicher darauf antworten.
Well, we need to see how they are framing in exact terms what they want to do and be sure.
In den nächsten Tagen soll eine Liste von Gegenzöllen festgezurrt werden, die dann Mitte April in Kraft tritt. Da tauchen dann die Zölle aus dem letzten Konflikt von 2018 wieder auf, Zölle auf Motorräder, Jeans und Whisky zum Beispiel, aber auch neue, welche ist bislang nicht bekannt. Handelspolitiker Bernd Lange fordert weitgehende Maßnahmen.
Ich erwarte, dass die EU-Kommission jetzt klar und eindeutig im Bereich von Gegenzöllen auf amerikanische Güter, aber auch gerade im Bereich Dienstleistungen aus den USA klare Kante zeigt.
Einem möglichen Versuch der US-Regierung, einzelne EU-Mitglieder aus der geschlossenen Abwehrreihe herauszuziehen, sieht Unionspolitiker Daniel Caspari gelassen entgegen.
Ich bin zuversichtlich, dass es nicht gelingen wird, die Europäische Union auseinanderzutreiben.
Kommissionspräsidentin von der Leyen hat betont, die EU sei weiter offen für eine Verhandlungslösung, werde aber ihre wirtschaftlichen Interessen verteidigen. Beides, verhandeln und verteidigen, hat in den vergangenen Tagen ihr Handelskommissar Shefcovic in Washington versucht. Kaum hatte er die US-Hauptstadt wieder verlassen, kündigte die US-Regierung die Autozölle an.
Ja, fast die Hälfte aller im vergangenen Jahr in den USA verkauften Autos wurden importiert. Vor allem aus Mexiko, Japan, Südkorea, Kanada und eben auch aus Deutschland. Also wie hart werden genau diese Strafzölle die deutsche Autoindustrie treffen? Darüber konnte ich mit der Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie sprechen, mit Hildegard Müller. Von was geht sie denn aus? Wie viele Unternehmen würden diese Strafzölle in Deutschland betreffen?
Es sind natürlich noch viele Fragen offen, aber wir gehen davon aus, dass eine erhebliche Anzahl der deutschen Automobilindustrie davon betroffen ist. Es geht ja nicht nur um Autos, es geht auch um Autoteile. Wir haben ein internationales Netzwerk auch aufgebaut. Insofern sind die Folgen schon schwierig. Ich will aber auch ausdrücklich sagen, die Zölle und ihre Konsequenzen werden auch die amerikanische Wirtschaft belasten, die ja übrigens diese Zölle ablehnt. Und es wird Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher auch in den USA haben, weil einfach Produktpreise teurer werden und anderes.
Gut, Sie nennen keine konkreten Zahlen, weil eben auch noch einiges im Fluss ist und ja auch noch Verhandlungen laufen. Aber Deutschland exportiert jährlich 450.000 Fahrzeuge in die USA. Wie stark befürchten Sie denn die Belastung für die deutsche Wirtschaft insgesamt?
Ja, insgesamt haben wir die Herausforderung, dass der Standort international wettbewerbsfähig bleiben muss. Das ist übrigens auch eine Aufgabe, die sich unabhängig von den Zöllen an die Koalitionsverhandlungen in Berlin, aber auch an Brüssel richtet. Ich will aber auf einen anderen Aspekt hinweisen. Die deutsche Automobilindustrie, die produziert mit rund 140.000 Beschäftigten in den USA rund 900.000 Autos. Viele von diesen Autos gehen wiederum auch in den Export. Das heißt, auch amerikanische Arbeitsplätze hängen an dem Modell der internationalen Arbeitsteilung. Die Amerikaner haben von dieser Partnerschaft jahrzehntelang profitiert. Sich jetzt auf ein America Alone einzustellen, wird ihnen genauso schaden, wie es anderen schadet. Und insofern muss man sich jetzt zusammensetzen. Wir brauchen robuste Verhandlungen, in denen die Europäische Union durchaus selbstbewusst auftreten kann, in denen sie auch überlegen sollte, ob sie sich mit anderen Regionen, die ja ebenfalls betroffen sein werden, Asien, Japan, Korea, aber auch Kanada und Mexiko, ob sie sich nicht auch zusammenschließt und Gemeinschaft versucht, hier einen Ansatz zu finden.
Jetzt haben Sie es gerade gesagt, rund 840.000 Fahrzeuge pro Jahr in den USA, die produziert werden, vor allem von VW, Mercedes, BMW. Nicht alle Autobauer sind in den USA. Reicht diese Zahl, diese fast 1 Million, nicht aus, um die Strafzölle so zu umgehen?
Nein, das sind ja zwei getrennte Vorgänge für Donald Trump. Erstmal ist der Vorwurf, wir würden nur exportieren und keine Arbeitsplätze in Amerika schaffen, damit aber eindeutig falsch. Zweitens gibt es ja auch ein Netzwerk von deutschen Automobilherstellern, zum Beispiel, das aus Mexiko, aus Kanada heraus mit der amerikanischen Wirtschaft zusammenarbeitet und vieles andere mehr. Es gibt eine enge Verwobenheit im wechselseitigen Interesse, werden Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze geschaffen. Es geht eben nicht nur darum, Autos zu verkaufen, sondern wir sehen diese Verpflichtung auch. Wir erfüllen sie auch. Aber dazu gehört ebenfalls auch, dass man sich nicht abschottet. Am Ende führen Zollspiralen nur zu Verlieren auf allen Seiten.
Schauen wir nochmal auf die politischen Verhandlungen. In Trumps erster Amtszeit konnte der Handelskonflikt noch abgewendet werden. Und auch jetzt wäre theoretisch ja noch ein bisschen Zeit bis zum 3. April, dass man zu einem Abkommen, einem Deal, wie Trump es nennen, kommen könnte. Was fordern Sie jetzt konkret politisch und wirtschaftlich von der EU?
Ja, wir hatten 2018 ja auch schon mal eine Situation unter der Administration Trump, wo Zölle angekündigt worden. Dort ist es gelungen, das noch wieder wegzuverhandeln. Es gibt eine Menge von wechselseitigen Ideen und Partnerschaftsmöglichkeiten, Zusammenarbeit zu vertiefen auch. Ich glaube, es ist immer noch Zeit für Verhandlungen. Man sollte die nutzen und man muss auf jeden Fall miteinander im Gespräch bleiben, weil beide Seiten des Atlantiks von dieser Frage ansonsten stark belastet würden. Und deshalb geht der Handlungsauftrag jetzt an Brüssel, hier konsequent aktiv zu werden, und der Handlungsauftrag an die Koalitionäre und diejenigen, die dort gerade in Berlin verhandeln, den Standort so wettbewerbsfähig wie möglich aufzustellen, damit wir auch in Zukunft ein stabiler Garant sind. In Deutschland hängen viele Arbeitsplätze an der Chance zu exportieren, die unsere Wirtschaft hat. Und das sollen wir gerade auch in einem im deutschen Norden sozusagen, Niedersachsen, über den Sie speziell berichten, das wissen wir zu schätzen. Und das wissen wir aber auch, welche wirtschaftliche Kraft, welchen Wohlstand dadurch auch in die Region kommt.
Ja, da hören wir auch gleich noch ein paar Stimmen aus Niedersachsen. Aber was würden Sie konkret den Koalitionären zum Beispiel ins Auftragsbuch schreiben?
Ich glaube, alles, was Wachstum schafft, ist jetzt entscheidend und wichtig. Die Energiekosten müssen runter. Die sind 3 bis 5-mal so hoch wie zum Beispiel in den USA. Die Lohnkosten sind ein Thema. Die Steuernabgabenlast ist im OECD-Durchschnitt an der Spitze. Die Bürokratie lähmt auch insbesondere den industriellen Mittelstand. Es gibt da kein Erkenntnisdefizit mehr. Die deutsche Wirtschaft insgesamt weit über die Autoindustrie heraus ist davon betroffen. Und in einem zunehmenden globalen Wettbewerb mit diesen Spannungen auch, muss man erstmal die eigene Stärke nach vorne kehren. Und deshalb ist es nicht damit getan, nur mehr Geld auszugeben. Wir brauchen auch substanzielle Reformen, die uns auf Dauer wettbewerbsfähig halten.
In Brüssel heißt es ja auch, die Pläne für Gegenmaßnahmen, die liegen ja schon fertig in der Schublade. Sonderzölle auf Jeans, auf Bourbon, auf Motorräder, Erdnussbutter. Ist es aus Ihrer Sicht denn klug, jetzt mit solchen Reaktionen zu drohen, sie anzuwenden?
Ich will mich nicht auf einzelne Produkte oder Themen fokussieren, aber ich glaube, wir können selbstbewusst und müssen selbstbewusst in diese Verhandlungen gehen. Auch die amerikanische Wirtschaft profitiert erheblich vom europäischen Binnenmarkt. Wir sind in einer wechselseitigen Verbindung, die uns über lange Jahrzehnte gemeinschaftlich positiv hat entwickeln lassen. Und dass man das alles auch jetzt aufzeigt in den Gesprächen, halte ich für richtig.
Sagt Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, im Gespräch über die angekündigten US-Strafzölle. Und Frau Müller hat es gerade auch gesagt, es geht ja um mehr als den Absatz von Autos. Es geht um Arbeitsplätze, Exporte, regionale Wirtschaftskraft. Besonders in Niedersachsen schlägt das Herz der deutschen Automobilindustrie. Allen voran Volkswagen und auch viele Zulieferer hängen am Tropf. Wenn also Strafzölle auf europäische Fahrzeuge in den USA drohen, was erwartet man sich dort? Helmut Eickhoff mit Stimmen aus Niedersachsen.
Auch wenn es eigentlich viele erwartet hatten, ist die Nachricht von Strafzöllen nicht einfach zu verdauen. Volkswagen geht es sowieso schon nicht gut und jetzt auch noch das. Was US-Präsident Trump da verkündet hat, treffe Niedersachsen ganz besonders, sagt SPD-Wirtschaftsminister Olaf Lies.
Wir sind Automobilland, wir sind Industrieland. Deswegen haben wir natürlich ein ganz besonderes Interesse daran, dass es zu zügigen und guten Lösungen kommt. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, wir müssen Wettbewerbsbedingungen in Europa und Deutschland schaffen, die uns weiterhin unabhängig davon wettbewerbsfähig machen. Diskussion um günstigen Strom, Diskussion um Bürokratieabbau.
Ähnlich sieht es auch die Gewerkschaft IG Metall Niedersachsen. Die fordert eine europäische Reaktion. Nicht mit bloßen Gegenzöllen, so heißt es, sondern mit einer massiven Investitionsoffensive. Die EU muss was tun, findet auch SPD-Ministerpräsident Stefan Weil.
Ich weiß, dass die Europäische Kommission sich sehr bemüht hat, eine solche Eskalation zu vermeiden. Dass Donald Trump dennoch einen solchen Schritt vorsieht, das zeigt, dass ihm offenbar an dieser Auseinandersetzung gelegen ist. Und dann muss Europa auch sich dieser Auseinandersetzung stellen und kann sich nicht wegducken.
Kritik an der EU kommt vom Arbeitgeberverband Niedersachsen Metall. Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt findet, man hätte sich schon vorher einigen können.
Dass wir sehr wohl bei Fahrzeugen, die aus den Vereinigten Staaten nach Europa importiert werden, wir 10% Zoll erheben, aber Fahrzeuge umgekehrt, die aus Europa in die USA gehen, nur mit 2,5% Zoll belegt werden. Hat man denn da überhaupt keine Möglichkeit gesehen, in der Zwischenzeit sich anzunähern, auf die Amerikaner zuzugehen?
Nun gilt es zu verhandeln, da sind sich alle einig. Wirtschaftsminister Lies glaubt zu wissen, was der Schlüssel zum Erfolg sein könnte.
Es gibt natürlich ein Außenhandelsdefizit. Wir exportieren mehr, als wir importieren. Das ist eigentlich normal, aber führt natürlich jetzt zu einer besonders kritischen Situation. Also die EU wird mit den USA sicherlich verhandeln müssen. Wie kann man ein Stück dieses Defizit auslösen? Also gibt es mehr Importe, die aus den USA möglich wären, um das auszugleichen, um darum wieder auf die Lösung zu kommen, dass diese Zölle eben nicht so steigen, wie es bisher vorgesehen ist, sondern im Grunde da bleiben, wo sie heute sind.
Auch der niedersächsische Europaabgeordnete Bernd Lange hat sich geäußert, die EU werde sich nicht von den USA unter Druck setzen lassen, so der Sozialdemokrat. Er spricht unter anderem von Gegenzöllen für die großen amerikanischen Tech-Konzerne.
Ja, da steht also alles jetzt im Raum, auch in Niedersachsen. In der Automobilindustrie schaut man in den kommenden Tagen auf die Verhandlungen zwischen EU und USA. Eine Woche bleibt noch für einen Deal mit Trumps Worten oder ein Abkommen. Sonst werden Strafzölle von 25% fällig auf alle Autos, die eben nicht in den USA gefertigt werden. Und damit enden unsere Themen des Tages heute an diesem 27. März.